Guten Morgen allerseits. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu, nach Möglichkeit aufzustehen. Herr Jesus, füll uns neu mit deinem Geiste. Füll uns neu mit deiner Freude. Wir möchten dich loben und preisen, dass du unser Gott bist, dass wir in deinem Namen hier zusammen sind und dass wir jetzt wirklich damit rechnen können, dass du auch heute Morgen zu uns redest. Möchten dir danken, dass du unser Gott bist, Herr. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir haben vergangenen Sonntag den ersten Johannesbrief beendet und fahren heute fort mit der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte des Lukas. Und ich lese uns den Anfang. Da schreibt Lukas: In meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich berichtet über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er seinen Aposteln, die er gewählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Weisung gab und in den Himmel aufgenommen wurde. Da erinnert Lukas daran: Lieber Theophilus, ich habe dir schon mal geschrieben, nämlich ein ganzes Buch über all das, was Jesus gelehrt hat und über all das, was Jesus Großes getan hat. Nämlich Lukas-Evangelium nennen wir das heute. Ein ganzes Buch und jetzt kommt die Fortsetzung. Die Fortsetzung. Ich möchte uns kurz hineinnehmen in den Anfang des Lukas-Evangeliums. Warum das Ganze? Am Anfang des Lukas-Evangeliums heißt es, Lukas 1, Vers 3 und 4, so habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. Warum? Damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Also hier geht es nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen. Und es ist ja eine großartige Geschichte, wie Gottes Sohn auf die Erde kommt, unter uns lebt und bis zum Tod am Kreuz geht und schließlich aufersteht. Eine großartige Geschichte, aber es ist noch mehr. Das soll eine sichere Basis sein für das Leben von Theophilus und natürlich auch für unser Leben heute. Dazu dieses Lukas-Evangelium und der gleiche Zweck, davon gehe ich aus, hat nun auch die Apostelgeschichte. Wisst ihr was? Ich freue mich auf diesen zweiten Band. Ich freue mich auf diesen zweiten Band, denn da geschieht das, was hier in Vers 4 und 5 steht. Zurück zur Apostelgeschichte 1. Beim gemeinsamen Mahl hat Jesus ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf die verheißene Gabe des Vaters, die ich, so sagte er, euch in Aussicht gestellt habe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Stellen wir uns die Situation vor, sie waren mehr als drei Jahre mit Jesus zusammen, haben ihn erlebt, wie er Wunder tut, wie er Tote auferweckt, wie er Kranke heilt. Und dann geht dieser Jesus ans Kreuz. Ich glaube, da kommt ein Leben eines Jüngers Jesu doch völlig durcheinander. Herr, es kann doch nicht sein. Du bist Gottes Sohn und jetzt schlagen sie dich ans Kreuz. Ja, dann ist Jesus auferstanden. Er ist ihnen erschienen. Aber ich glaube, die waren einfach völlig durcheinander. Wir würden heute vielleicht sagen, entwurzelt. Da waren keine Wurzeln mehr da, die standen nicht mehr auf sicherem Grund. Die wussten erstmal nicht, wo ihr Leben hingeht. Und ich finde die Apostelgeschichte so faszinierend, weil dann das geschieht, was hier angekündigt ist. Das hatte ja schon Johannes der Täufer angekündigt. Da wird einer kommen, der wird euch mit Heiligen Geist taufen. Da wird einer kommen, der wird den Heiligen Geist auf euch ausschütten. Und das wird euer Leben nochmal total verändern. Aber jetzt nicht mehr entwurzelt, sondern tief verwurzelt im Wort Gottes und in der Liebe Gottes. Und deshalb freue ich mich auf die Apostelgeschichte, wenn wir das miteinander durchgehen, was Gott Großes tut. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, schon in wenigen Tagen. Wir sind ja hier bei Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern. Und dass der Heilige Geist auf sie ausgeschüttet wird, Pfingsten, 50 Tage nach Ostern. Also in 10 Tagen, aber das wissen sie noch nicht, hier steht nur bald, werdet ihr mit Heiligem Geist getauft werden. Ich freue mich schon auf Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Heute Morgen soll es ganz wesentlich auch um diesen Vers 3 gehen. Da steht, Jesus hat ihnen, also den Aposteln, nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt. Während 40 Tagen hat er sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Jesus hat offenbar vor allem zwei Dinge getan in diesen 40 Tagen zwischen Auferstehung und unserer Begebenheit hier, Himmelfahrt. Er ist ihnen erschienen und er hat vom Reich Gottes geredet. Zwei Dinge werden hier genannt. Er ist ihnen erschienen. Vor ungefähr einer Woche haben meine Frau und ich diesen bekannten Jesus-Film in einer bestimmten Sprache überspielt. Und ich habe dann etwas reingeschaut, da war nicht nur der Jesus-Film, sondern da war auch noch ein zweiter Punkt übersetzt, Jesus und du. Da wird also dieser lange, wunderbare Jesus-Film, ich mag den sehr, da ist so viel Segen ausgegangen von diesem Film, den es in so vielen Sprachen gibt, da wird dieser lange Jesus-Film auf dich, auf mich bezogen. Und ich war gespannt, was nimmst du denn aus diesem vielen Großartigen, was im Leben Jesu war? Und sie haben gezeigt, bei diesem Punkt, Jesus und du, wie die Jünger, Petrus und Johannes, zum leeren Grab kommen. Und dann steht ja im Bibeltext, und er glaubte. Der Johannes beginnt zu glauben. Das ist der Kern. Das ist der Kern unseres Glaubens. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Da ist die Kraft Gottes wirksam geworden in einer Art und Weise, wie es es noch nie gab und auch nie mehr geben wird. Und das ist das, was sie erkennen. Und dafür hat Jesus selbst immer wieder Beweise geliefert. Er, der Auferstandene, ist ihnen erschienen. Er ist nicht einfach zurück in seinen Himmel und sagt, okay, ich schicke euch den Heiligen Geist und damit gut. Nein, 40 Tage lang erscheint er ihnen immer wieder. Ich mag die Geschichte meines Namensvetters Thomas in Johannes 20, wo er genau das erlebt. Thomas aber, einer der 12, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus gekommen war. Das sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Ihr könnt mir ja viel erzählen, dass ihr den Auferstandenen gesehen habt. Aber ich möchte Beweise. Ich möchte für dieses Unfassbare wirkliche Beweise. Ich möchte selbst dem Auferstandenen begegnen. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Ist euch aufgefallen, dass in dem Text etwas zu fehlen scheint? Der Thomas hatte gesagt: Wenn ich das nicht nur sehe, sondern auch noch berühre, dann glaube ich und sonst nicht. Da wird nicht mehr erzählt, er muss seine Hände, seine Finger erst noch in die Wunden legen, sondern da ist der Auferstandene leibhaftig vor ihm und er erkennt: Du bist mein Herr und mein Gott. Diese Auferstehung ist so zentral, dann auch im weiteren Neuen Testament. Wir könnten miteinander in die Briefe gehen, nach 1. Korinther 15, wo dann viele, viele Zeugen dieser Auferstehung Jesu genannt werden. Das ist so zentral. Ich möchte gerne, dass das in meinem Leben zentraler wird für mein Leben, aber auch für das, von dem ich rede. Ich rede viel, auch heute Morgen wieder. Als Lehrer gibst du immer weiter. Und ich überlege mir im Moment wirklich sehr, was ist eigentlich das Zentrum meiner Worte, meiner Lehre? Was ist das Zentrum? Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Wenn wir mit dieser Botschaft kommen, da ist einer gekreuzigt, gestorben und auferstanden, wie reagieren die Leute? Ich glaube, die reagieren genauso, wie sie damals schon reagiert haben. Diese Botschaft ist heute sehr, sehr fremd. Strange. Und die war damals schon sehr, sehr fremd. Da heißt es in 1. Korinther 1, Vers 18 und 19: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Es steht nämlich geschrieben: Zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Das ist nicht vernünftig, wenn ich heute komme und sage, da ist einer von den Toten auferstanden. Das sprengt menschliche Vernunft völlig. Das ist für den einen oder anderen töricht. Wir könnten auch noch andere Ausdrücke verwenden. Aber dieser Glaube, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist, dass der Vater, dass Gott ihn in seiner Kraft auferweckt hat, das ist Zentrum der Botschaft. Egal, ob diese Botschaft für Menschen annehmbar ist oder auch nicht. Das ist die Botschaft, die wir bekommen haben, die wir bezeugen. Der zweite Punkt hier. Das erste war, Jesus erscheint 40 Tage lang, um immer wieder sie ganz sicher zu machen, er ist wirklich auferstanden. Der zweite Punkt, er lehrt sie über das Reich Gottes. Über das Reich Gottes. Hätte Jesus nicht vielleicht besser Gemeindebauregeln gegeben? Ja, würde man sich heute manchmal wünschen. Ich finde das ein sehr aktuelles Thema hier in Apostelgeschichte 1, denn ein Kapitel weiter an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, haben wir die Geburtsstunde der Gemeinde. Da musst du doch wissen, wie man sich in der Gemeinde verhält. Hätte er nicht ihnen etwas über Evangelisation beibringen können? Oder über Seelsorge? Oder was wir alles so dringend auch brauchen? Nein, er, Jesus, der Auferstandene, lehrt über das Reich Gottes, die Lehre vom Reich. Das ist das Fundament. Und deshalb fängt Johannes der Täufer, gehen wir nochmal zu ihm zurück, da sind wir kurz vor dem Dienst, dem öffentlichen Dienst Jesu, bevor er öffentlich in Erscheinung tritt. Gehen wir zu Johannes dem Täufer. Was war seine Botschaft? Markus 1, Vers 14. Reich Gottes. Was ist die frühe Botschaft von Jesus? Da steht, Jesus kommt nach Galiläa, verkündigt das Evangelium Gottes. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Wir könnten jetzt miteinander die Evangelien durchgehen. Wir würden an diesem Vormittag mit diesem Thema Reich Gottes bei Jesus nicht fertig werden. Ich habe jetzt die Stellen nicht gezählt. Es sind einige Seiten, einfach nur an Stellen, wo Jesus von Reich Gottes redet. Das ist sein Thema gewesen. Nicht erst als Auferstandener, sondern schon während seines Dienstes hier auf der Erde. Reich Gottes, darum geht's. Zum Beispiel, er zieht in ganz Galiläa umher, lehrt in ihren Synagogen, verkündigt das Evangelium vom Reich. Im Vaterunser bitten wir, dein Reich komme. Das hat uns Jesus selber beigebracht. Oder am Ende seines Lebens, da sind wir recht kurz vor Ostern, Matthäus 24, da heißt es als Vorausschau, dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden, als ein Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Seid ihr euch bewusst, dass wir alle, die wir heute Morgen hier sind, damit hineingenommen sind? Das Evangelium vom Reich Gottes, diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft, die wird überall verkündigt. Und wir sind ein Teil von diesem Vorgang. Ein Teil. Ist mir ganz, ganz wichtig, dass Jesus uns schwachen, nicht sehr imposanten Menschen dieses Reich anvertraut und sagt, das wird sich ausbreiten. Meine Lieben, wenn ich meine eigene Arbeit anschaue, habe ich da manchmal Zweifel, wie viel sich da eigentlich ausbreitet. Aber das ist eine Zusage. Und ich möchte neu sehen, auch wenn es menschlich manchmal wenig zu sein scheint, was sich in meinem Leben da tut, bei Ausbreitung des Reiches Gottes. Was sich in eurem Leben da tut, wo wir unseren Beitrag leisten. Jesus hat uns da hineingestellt. Übersehen wir das nicht. In der Apostelgeschichte geht es ähnlich weiter. Da heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, Vers 12, da ist der Philippus unterwegs und evangelisiert. Und da heißt es, als sie nun Philippus Glauben schenkten, der das Evangelium verkündigte vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi. Damit beginnt Gemeinde in Samaria. Und so könnten wir in der Apostelgeschichte weitermachen. Immer wieder diese Geschichte Reich Gottes. Es gibt da eine Stelle, die habe ich dieses Mal für mich neu gelesen. Es ist Lukas 12, Vers 32. Lukas 12, 32. Da heißt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben oder euch das Reich anzuvertrauen. Ich habe bisher eher den ersten Teil gelesen, das mit der kleinen Herde. Das ist hier nicht das Augenmerk, die kleine Herde. Das ist ein recht kleiner Haufen, der da vor Jesus steht und der dieses Reich Christi anvertraut bekommt. Das ist wahr. Aber was für ein Vertrauen bringt Jesus diesen Jüngern entgegen? Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Der Vater im Himmel wollte, dass ihr das Reich Gottes anvertraut bekommt. Nehmen wir mal die da dabei standen. Nehmen wir den Petrus, der Felsen, auf dem dann die Gemeinde ruhen soll. Der läuft nicht nur davon, der verleugnet Jesus auch noch. Unterm Kreuz ist noch von diesen großen Aposteln ein einziger da. Ein einziger hält es noch mit Jesus aus. Und dieser kleinen Herde, dieser schwachen Truppe, vertraut Jesus sein Reich an. Was für ein Vertrauensvorschuss. Ich glaube, dass wir Hoffnung haben können, auch für uns. Es kommt nicht auf meine Kraft an bei dieser Geschichte, denn der Heilige Geist wird uns gegeben. Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Es kommt noch nicht mal, und da bin ich auch froh, auf meine Würdigkeit an. Ich glaube, keiner dieser Apostel und genauso wenig irgendjemand heute könnte vor Jesus hintreten, wenn er das sagt und sagt, ja Herr, das habe ich wirklich verdient. Ich bin würdig, dass du mir dein Reich anvertraust, dass du uns dein Reich anvertraust. Ich finde es etwas ganz, ganz Großes, wenn man ein Stück Reich Gottes anvertraut bekommt. Zum Beispiel auch hier in der Gemeinde. Sei es, dass man Ältester ist, sei es, dass man Mitarbeiter ist, sei es, dass man einfach dazugehört. Jeder für uns ist auch hier für ein Stückchen Reich Gottes verantwortlich. Wir machen Beiträge, wir bringen uns ein, wir tauschen miteinander Glauben aus, wir beten miteinander, wir reden miteinander, wir helfen einander und so weiter und so fort. Gott hat uns sein Reich anvertraut. Reich Gottes beginnt mit Menschen, die Jesus nachfolgen. Reich Gottes beginnt mit Menschen, die Jesus nachfolgen. Jesus sagt in Lukas 17, als er gefragt wird von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes? Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es oder dort ist es, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man könnte auch übersetzen, mitten in euch, in eurer Mitte. Sie hatten ein anderes Reich Gottes im Blick, ein äußerlich sichtbares Reich Gottes auf der Erde. Was Jesus schenkt, ist, dass bei ihm Reich Gottes mit jedem seiner Nachfolger, jedem seiner Kinder beginnt. Ein kleines Stückchen Reich Gottes, das nächste Stückchen Reich Gottes. Und umso stärker er unser Leben verändert, Heiligung geschieht, umso mehr wird Reich Gottes hier auf dieser Erde sichtbar. Das ist eine ganz andere Vorstellung von Reich Gottes als das, was damals üblich war und was sich auch durch die ganzen 2000 Jahre seitdem zieht. Reich Gottes auf Erden beginnt mit veränderten Menschen. Entsprechend hat Reich Gottes hier auf der Erde sehr viel mit Herrschaft zu tun. Herrschaft eines Königs, der in meinem Leben, in deinem Leben auf dem Thron sitzt. Auch ein ganz, ganz großes Thema, gerade auch in den Briefen des Paulus, wer regiert mich eigentlich? Wer regiert mich? Wer hat die Herrschaft? Wer ist wirklich in meinem Alltag über mein Leben König? Es heißt in Epheser 5, Vers 5, keiner, der Unzucht treibt oder sich verunreinigt oder der Habsucht erliegt, denn Habsucht hieße ja ein Götzendiener sein, kein solcher hat Anteil am Erbe im Reich Christi. Wenn wir wirklich zu diesem Reich Gottes gehören, diesem Reich Christi, dann wird Jesus im Leben herrschen und dann haben bestimmte Dinge keinen Platz mehr. Es sind ja einige drastische genannt. Es stehen noch mehr hier in Epheser 5. Das sind so die kleinen Steinchen. Jeder von uns ein kleines Steinchen. Die Bibel vergleicht es ja auch mit einem Bau, mit einem Haus. Gerade in unserer Apostelgeschichte, die wir miteinander betrachten werden, die nächste Zeit, sind es aber nicht nur die kleinen Steinchen. Reich Gottes sichtbar auf Erden, das beginnt mit Pfingsten. Da ist etwas sichtbar. Und ich meine jetzt nicht nur das mit Feuerzungen und was da so alles im Text steht und dass die Erde wackelt und Menschen sehr ergriffen sind, sondern es heißt am Ende dieses Pfingstwunders und der Pfingstpredigt des Petrus, es wurden ungefähr, an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt. 3000. Stell mir gerade vor, das macht Gott, nachdem der Petrus jetzt die Pfingstpredigt hält, heute Morgen. 3000 Menschen. Da würde etwas sichtbar werden hier in Bonn. Wir hätten auch schöne Probleme. Was du mit 3000 Frischbekehrten machst nun? Da wird etwas sichtbar. Reich Gottes auf Erden. Wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 4, die Zahl der Männer stieg auf ungefähr 5000. Das sind jetzt nur die Männer. Müssen wir mindestens nochmal die gleiche Menge Frauen dazu rechnen. Eher mehr, dann bist du bei über 10.000. Und dann heißt es, Paulus sagt das in Apostelgeschichte 21, du siehst, dass Tausende und Abertausende unter den Juden zum Glauben gekommen sind. Da war was sichtbar geworden. Da hat es wirklich Veränderungen gegeben und wir sind im Moment nur im jüdischen Bereich oder dann im judenchristlichen Bereich. Wir sind noch nicht bei den Heidenchristen. Das wurde damals bemerkt, dass sich etwas verändert hat. Erst in Jerusalem, aber dann auch in anderen Städten, wo Gemeinden entstanden sind. Reich Gottes auf Erden wird hier sehr, sehr schnell sichtbar. Ich würde mich so freuen, ich sehne mich so danach, dass Gemeinde Jesu auch in dieser Stadt sichtbarer wird, gesehen wird. Manchmal kommt es mir so vor, das ist sicherlich nur mein subjektives Empfinden, als hätten wir uns ein wenig ins Verborgene zurückgezogen. Sagen wir es ein bisschen drastischer, manchmal komme ich mir vor wie im frommen Ghetto. Und die Welt ist da draußen und ich bin hier drin. Und die Welt merkt gar nicht mehr, dass hier Reich Gottes ist und das Reich Gottes sich eigentlich ausbreiten kann und dass genau diese Herrschaft Jesu hier und jetzt und heute den Menschen fehlt. Ich sehne mich danach, das Reich Gottes durch veränderte Menschen und wachsende Gemeinde auch in dieser Stadt mehr und mehr Wirklichkeit wird. Reich Gottes. In der Apostelgeschichte Apostelgeschichte, Kapitel 6, werden wir auch dahin kommen, dass das nicht nur Arbeit mit dem Wort Gottes ist, nicht nur Sorge für einzelne Seelen ist, sondern dass es auch einen diakonischen Aspekt hat. Auf das Kapitel freue ich mich besonders. Reich Gottes auf Erden heißt auch soziale Arbeit. Also wenn ich einen Wunschtext hätte zum Predigen, ja, Apostelgeschichte 6, ich finde es so faszinierend, wie die Gemeinde dann gleich konkret sich um Bedürftige kümmert. Ich glaube, dass das wichtig ist, was ich bisher gesagt habe über Reich Gottes, aber das, was jetzt kommt, ist wichtiger. Reich Gottes auf Erden ist immer Reich Jesu, ist immer Reich des Sohnes, ist nie Reich, das allein Menschen bauen. Wir hatten so viele Versuche, Reich Gottes auf der Erde selber zu bauen, ohne Jesus. Reich Gottes auf der Erde ist immer Reich Jesu. Er ist König und er ist die Mitte. Und ihm gebührt dafür alle Ehre, sonst niemand. Es heißt in, ich lese mal nur Kolosser 1, Vers 13, Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das ist immer Jesu Reich, in das wir versetzt sind. Nie etwas, was Menschen bauen. Das ist auch beim Thema Gemeindebau, Gemeindeleitung, Gemeindemitarbeit mir über die Jahrzehnte so wichtig geworden, weil ich merke, ich bin irgendwo auch sehr schnell ein Macher. Ich will anpacken. Und schon machst du es selbst und nicht mehr Jesus. Ich wünsche uns allen, dass Jesus hier in dieser Gemeinde in seinem Reich wirklich die Mitte ist, der König ist. Reich Gottes hier auf Erden heißt, er regiert als König. Es heißt in Psalm 2, da spricht Gott, ich selbst habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Kundtun will ich den Beschluss des Herrn. Er sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Gott setzt seinen König ein, aber nicht erst in der Zukunft, sondern hier. Ich möchte einen kleinen Sprung machen zu Vers 8. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Das war ein weiterer Punkt, über den Jesus offenbar immer wieder geredet hat, in diesen 40 Tagen, Ostern bis Himmelfahrt. Missionsbefehl, wie wir das nennen. Ich mag den Ausdruck nicht. Missionsbefehl. Ich mag das Englische viel lieber. Da heißt es, der große Auftrag, Great Commission. Ein wirklich großer, gewaltiger Auftrag. Bisher habe ich, Jesus, vom Reich Gottes geredet und jetzt geht ihr los. Ich weiß nicht, wie die Jünger das aufgefasst haben, ob sich auch nur einer von ihnen irgendwo in der Lage dazu gesehen hätte, loszugehen und von diesem Auferstandenen Zeugnis abzulegen. Aber hier steht, ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ich glaube, wir müssen uns neu, so wie wir es gesungen haben, mit diesem Geist Gottes füllen lassen, um in dieser Kraft neu loszugehen. Darin besteht auch Reich Gottes. Kommen wir zum Schluss. Zu Reich Gottes gehört auch Himmelfahrt. Himmelfahrt. Vers 9. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Das mit Wolke hatten sie schon mal erlebt. Auf dem Berg der Verklärung, wo ein Stück Herrlichkeit Gottes auf der Erde sichtbar wird, da ist Gott nicht direkt zu sehen, Gott Vater, aber eine Stimme spricht aus einer Wolke zu ihnen. Diese Wolke verbirgt Gott. Und so ist es jetzt hier. Aber nicht, dass der Vater hier verborgen wird, sondern der Sohn, der die ganze Zeit über sichtbar war, der ihnen erschienen war, der eben noch vor ihnen stand, der geht zurück zum Vater. Ich glaube, es ist hier so bildlich ausgedrückt mit der Wolke, weil wir das nicht fassen können, dass Jesus von diesem Sichtbaren in die unsichtbare Lichtwelt Gottes geht. Wer kann das fassen, wie das geht? Das ist ein Wunder. Jesus hatte es angekündigt, er wird zum Vater zurückgehen. Darunter vorstellen konnten sie sich nicht. Sie hatten, das lesen wir auch in den Evangelien immer wieder, nur Angst. Also Herr, wenn du das machst und uns allein lässt, was soll dann werden? Wir haben hier in Apostelgeschichte 1 nur sehr wenig, was das bedeutet. Aber es gibt da eine alttestamentliche Parallele. In Buch Daniel, Kapitel 7, da wird uns das erläutert, was Himmelfahrt eigentlich bedeutet. Da sieht Daniel Folgendes. Mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn, und er kam vor den, der uralt war, und vor diesen führte man ihn. Da kommt also einer mit den Wolken des Himmels, offenbar in der unsichtbaren Welt, zu dem, der uralt war, zum Ewigen, zu Gott selbst. Wir wissen nicht, wie dieser Ewige aussieht. Ich glaube nicht, dass ewig oder uralt auf einen langen weißen Bart hindeutet, wie es dann oft dargestellt wird. Nein, es geht darum, dass Gott schon immer war. Und so kommt einer wie ein Menschensohn. So kommt Jesus in der unsichtbaren Welt vor den Thron Gottes. Man könnte jetzt erwarten, Jesus hatte ja gesagt, ich möchte wieder in die Herrlichkeit zurück, dass Jesus jetzt einfach diese Herrlichkeit genießt, sagen wir es mal so menschlich, genießt. Aber hier geschieht etwas ganz anderes. Daniel fährt fort, und ihm wurde Macht gegeben und Ehre und Königsherrschaft, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht, die nie vergeht, und seine Königsherrschaft wird nicht untergehen. Als Jesus von diesen Wolken aufgenommen wird, mit den Wolken des Himmels, zum Thron des Vaters kommt, da wird er inthronisiert als König. Da wird er als König ja über uns heute gesetzt. Gerade auch über seine Gemeinde gesetzt. Wir haben nicht nur einen Herrn als Herr der Gemeinde, sondern wir haben auch einen König als König der Gemeinde. Auch das wird uns in der Apostelgeschichte noch einmal begegnen. Da geschieht nochmal ein Blick in den Himmel. In Apostelgeschichte, Kapitel 7, der Stephanus. Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, blickt zum Himmel und sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Da ist der König, da ist der Statthalter, da ist der regiert. Das ist unser König Jesus. Ihr merkt den Bogen, den ich versucht habe zu schlagen. Von einer kleinen Herrschaft über mein persönliches Leben bis hin zu König Jesus, der wirklich über alles regiert. Es heißt im Glaubensbekenntnis, Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Heute ist Jesus als König im Himmel, er regiert und er wird wiederkommen. Amen. Ich möchte gerne mit euch, mit diesem König Jesus reden. Wenn ihr bitte nach Möglichkeit aufsteht, habt die Freiheit, mit eurem Herrn und Heiland und König zu reden. Er ist für uns da, wir können mit ihm umgehen wie mit einem Freund. Habt die Freiheit zu beten.